Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es sollte der festliche Höhepunkt der Rheinkirmes in Düsseldorf werden. Doch das traditionelle Abschlussfeuerwerk endete gestern Abend mit 19 Verletzten, 4 von ihnen schwer. Laut Polizei explodierte ein Feuerwerkskörper in Bodennähe. Möglicherweise war ein Startbehälter umgekippt. Die Kirmes gehört mit jährlich rund 4 Millionen Besuchern zu den größten Volksfesten in Deutschland und findet auf den Rheinwiesen im Stadtteil Oberkassel statt.
Innehalten, dort, wo Familien eigentlich nicht trauern, sondern Spaß haben wollen. Ein Gedenkgottesdienst am Nachmittag auf der Düsseldorfer Rheinkirmes. Angehörige der Verletzten, aber auch Augenzeugen und Jahrmarktbetreiber. Gestern hat dieser Zwischenfall beim Abschiedsfeuerwerk zu vielen Verletzten geführt. Feuerwerkskörper steigen nicht in die Höhe, sondern explodieren am Boden. Eine Besucherin streamt das Feuerwerk und den Zwischenfall im Internet.
Leck mich am Arsch, es brennt da was.
Wie jedes Jahr kamen auch gestern Tausende ans Rheinufer zur Kirmes, um die Drohnenshow und das Feuerwerk zu sehen. Mittendrin ein Arzt mit seinem Sohn. Als Ersthelfer berichtet er heute von drastischen Szenen.
Ich habe versucht, mir einen Überblick zu verschaffen und sah aber auch schon, dass Leute auf dem Boden lagen mit Verletzungen in Brust, in Bein, in Schultern. Und ganz betroffen hat mich die Verletzung eines Kindes gemacht. Er hatte nämlich eine Rakete direkt ins Gesicht abbekommen.
Bis zum Mittag nun haben Ermittler den Ort untersucht. Sie gehen weiter von einem Unglück aus.
Wir haben nach aktuellem Stand keinerlei Hinweise darauf, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt. Und diese Hinweise sind auch in der gesamten Nacht nicht eingetroffen.
Währenddessen drehen sich Karussell und Wilde Maus weiter. Seit dem Mittag strömen wieder Besucher auf die Düsseldorfer Rheinkirmes. Wie es nächstes Jahr mit dem Abschiedsfeuerwerk weitergeht, wird nun geprüft, heißt es vom Veranstalter.
Wir werden selbstverständlich in den nächsten Wochen intensiv darüber diskutieren, ob wir das Feuerwerk in der jetzigen Form weiterhin so auf unserem Volksfest anbieten können.
Die Rheinkirmes wird dieses Jahr aber wie geplant noch bis morgen fortgesetzt.
Und wir gehen ins Ausland. Seit fast einer Woche gab es im Süden Syriens Kämpfe zwischen Beduinen und Drusen. Jetzt gilt in der Region Suweida offiziell eine Waffenruhe. Syriens Übergangspräsident al-Sharra verurteilte die in Suweida begangenen Verbrechen. Bei den Kämpfen sollen mindestens 900 Menschen getötet worden sein. Die Drusen sind eine religiöse Minderheit. In Israel leben gut 150.000, in Syrien mehr als 600.000, die meisten in der Provinz Suweida.
Am Morgen in Damaskus, Ahmed al-Sharra stellt sich als Präsident aller Syrer dar. Der syrische Staat setzt sich für den Schutz aller Minderheiten im Land ein. Ein Versprechen, das ihm im südlichen Suweida nur wenige Menschen abnehmen dürften. Beschützt fühlt sich hier kaum jemand. Auf den Straßen verfeindete Milizen. Seit Tagen gibt es heftige Gefechte zwischen zahlreichen schwer bewaffneten Gruppen, die meisten Islamisten oder Drusen. Mehr und mehr Videos kursieren online, die zeigen sollen, wie islamistische Kämpfer drusische Männer hinrichten. Viele schneiden ihnen als Demütigung den Bart ab. Auf der anderen Seite werden auch den Milizen des drusischen Führers al-Hijri Gräueltaten vorgeworfen. Muslimische Zivilisten, die aus Suweida ins Umland geflüchtet sind, sprechen von Racheakten. Wir wurden gewaltsam angegriffen, aber wir sind doch nur Stämme, die nichts Unrechtes getan haben. Syrer töten Syrer. Es gibt Konflikte auf vielen Ebenen. In den Augen vieler Islamisten sind die Drusen Ungläubige. Viele Drusen streben eine gewisse Autonomie im Land an. Aber auch die Drusen sprechen nicht mit einer Stimme. Während einige das militärische Eingreifen Israels in Syrien unter der Woche befürwortet hatten, lehnen andere Drusen dies ab. Ein Drusenführer im Libanon spricht aus, was viele denken. Wir verurteilen jegliche Aufrufe, die einen Krieg zwischen Religionsgemeinschaften heraufbeschwören könnten und Israel eine Ausrede bieten, zu intervenieren. Das israelische Militär bombardiert Syrien seit Monaten. In dieser Woche mit der Begründung, Drusen schützen zu wollen. Denn auch in Israel leben Drusen. Viele dienen dort in der Armee. Syriens Übergangspräsident Ashara soll sich nach Angaben der USA mit Israel auf eine Waffenruhe geeinigt haben. Im Laufe des Tages schickt Ashara seine Sicherheitskräfte in Richtung Sueida, angeblich in Abstimmung mit Israel. Ob sich die Lage im Drusengebiet dadurch beruhigt, unklar, unstrittig. Das Versprechen von Ashara, das Land zu einen, hat er bislang nicht gehalten.
In Los Angeles ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Passiert ist der Vorfall am frühen Morgen gegen 2 Uhr auf dem Santa Monica Boulevard im Stadtteil East Hollywood in der Nähe des Walk of Fame. Das Auto war mit einem Essensstand kollidiert und dann in eine Gruppe vor einem Nachtclub gefahren. Ein unbekannter Augenzeuge griff laut Polizei zur Waffe und schoss den Fahrer an. Ob während oder nach der Fahrt, wird noch ermittelt. Im März hatte die US-Regierung mehr als 200 Venezolaner aus den USA in ein Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador abgeschoben. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Die Trump-Regierung nutzte dafür ein Gesetz von 1798, um die Männer ohne Verfahren loszuwerden. Nun sind sie wieder frei und konnten im Rahmen eines Gefangenenaustausches nach Venezuela zurückkehren. Im Gegenzug hat die Regierung in Caracas mehrere Gefangene freigelassen, darunter auch 10 US-Bürger.
Ankunft gestern Abend in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Etwa 200 Venezolaner sind zurück in ihrer Heimat nach Monaten der Ungewissheit. Im März sorgte ihre Abschiebung aus den USA weltweit für Aufsehen. Denn die Männer wurden nach El Salvador gebracht, ins berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Cecot. US-Präsident Trump behauptete damals, sie seien Kriminelle der Bande Tren de Aragua. Gerichtsverfahren gibt es nicht, es hagelt Kritik. Auf X bestätigt El Salvadors Präsident Bukele heute, die Inhaftierten seien nach Hause entlassen. Im Gegenzug lässt Venezuela 10 US-Bürger frei, die Bukele auf Zwischenstopp empfängt. US-Vertreter danken ihm. Sie sind ein unglaublicher Freund der USA, sagt der US-Geiselbeauftragte. Doch Kritiker sagen, Menschenrechte wurden massiv verletzt. Denn im Cecot sitzen 40 Mann pro Zelle. Wie es den Venezolanern dort ging, unklar. Sie hatten keinen Kontakt nach draußen. Trump zahlte dafür Millionen an Bukele, der autoritär regiert. Bukele ließ zuletzt eine bekannte Menschenrechtlerin verhaften. Ihre Organisation musste vorgestern aus dem Land flüchten, auch René Valiente, mit dem wir sprechen. Er sagt, 42 der abgeschobenen Venezolaner hatten einen Schutzstatus in den USA. Zwei Staaten haben die Rechte von mehr als 200 Personen verletzt. Einige Venezolaner hatten Migrationsprozesse in den USA, hätten nicht abgeschoben werden dürfen. Sie durften sich aber nicht vor einem Richter erklären. Jetzt sind sie zurück in Venezuela, einer Diktatur allerdings, wo ihnen teils Verfolgung drohe. Eine Chance auf Rückkehr in die USA haben sie vorerst nicht.
6 Wochen Sommerferien. Schön für alle, die dann nicht im Klassenraum sitzen müssen, aber weniger schön für Eltern, die 6 Wochen lang eine Betreuung organisieren müssen. Darauf weist der Bundeselternrat hin und belebt damit die alte Diskussion, wie viel Ferien angemessen sind.
Egal ob Richtung Norden oder in den Süden. An diesem Wochenende geht es auf den Autobahnen besonders langsam voran. Viele Reisende sind unterwegs. Ferien als Herausforderung und das nicht nur auf den Straßen. Der Bundeselternrat beklagt etwa fehlende Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler in der Ferienzeit. Die Ferienzeit stellt für viele Familien eine organisatorische und finanzielle Herausforderung dar, besonders für Alleinerziehende oder Eltern ohne familiäres Netzwerk. 6 Wochen Sommerferien seien für viele Eltern einfach zu lang bei durchschnittlich nur 30 Urlaubstagen im Jahr. Doch nicht alle teilen das. Die Landeselternvertretung in Thüringen ist gegen eine Kürzung der Ferien.
Wir haben ja in Thüringen, in den Grundschulen haben wir sowieso die Hortangebote und die sind reichlich vielfältig. Die Eltern müssen es halt einfach nur nutzen, ne? Und in den weiterführenden Schulen gibt es auch Ferienkurse, wo die Kinder quasi den ganzen Tag beschäftigt werden.
Auch von den Schülern kommt Kritik. Kürzere Ferien seien keine Option. Trotzdem fordern die Schülervertretungen, die Betreuungssituation zu verbessern. Die Schulen könnten etwa Kooperationen mit Jugendzentren, Sportvereinen oder anderen außerschulischen Partnern eingehen.
Zum einen wäre es eine Möglichkeit, dass Einrichtungen wie Hort etc. kostenfrei werden oder es zumindest Vergünstigungen gibt für sozial schwachere Familien. Zum anderen Teil wäre es vielleicht eine Option zu sagen, wir stärken Verbände, wir stärken Jugendeinrichtungen, wo die SchülerInnen dann dort in ihren Ferienzeiten eine Möglichkeit bekommen und eine Aufsicht bekommen.
Kurzfristige Änderungen wird es für die Sommerferien nicht geben. Die Termine sind bis 2030 festgelegt.
Und damit kommen wir zum Sport. Bei der Fußball-EM in der Schweiz treffen die deutschen Spielerinnen heute Abend im Viertelfinale auf Frankreich. Geht es nach den bisherigen Spielen, ist Gruppensieger Frankreich Favorit. Historisch betrachtet spricht die Bilanz allerdings klar für Deutschland. Bei Welt- und Europameisterschaften gab es nämlich noch keine Niederlage gegen die Equipe Tricolore. Ja. Und vor dem Stadion in Basel steht meine Kollegin Lea Wagner. Wie stellt Bundestrainer Wüg denn die deutsche Elf gegen Frankreich auf?
Stark verändert, würde ich sagen. Also die Mannschaft, die ist angekommen hier in Basel. Vor einer knappen Stunde kam sie mit dem Bus an von ihrem Mannschaftshotel. Das ist nur gut 15 Minuten entfernt und wurde von über 10.000 deutschen Fans in Empfang genommen. Es herrscht wieder Heimspielatmosphäre hier in Basel. Etwa 2.500 französische Fans sind vor Ort. Und ansonsten gab es ein paar Überraschungen in der Startelf. Gleich drei Änderungen nimmt Christian Wüg vor im Vergleich zum letzten Gruppenspiel gegen Schweden. Franziska Kett rückt in die Startformation. Es ist ihr Startelf-Debüt. Sie hat erst drei Länderspiele und ist erst 20 Jahre jung. Das ist eine Überraschung. Katrin Hendrich sorgt für Erfahrung. Auch sie rückt in die Startelf, rückt in die Innenverteidigung. Und die wohl größte Überraschung, Lea Schüller bleibt erstmal auf der Bank und Giovanna Hoffmann kommt zu ihrem ersten Startelf-Einsatz.
Ja, es wird ein spannender Abend. Vielen Dank, Lea Wagner in Basel. Seinem Traum auf einem Platz auf dem Siegerpodest in Paris ist er ein gutes Stück näher gekommen. Florian Lipowitz liegt nach der heutigen Etappe der Tour de France in der Gesamtwertung auf Platz 3. Gleichzeitig darf er jetzt das weiße Trikot als bester Nachwuchsfahrer tragen. Die 14. Etappe führte noch einmal durch die Pyrenäen über rund 183 Kilometer von Pau nach Super-Bannières.
Florian Lipowitz aus Leichingen in Baden-Württemberg auf dem Podium der Tour de France. Der 24-jährige Radprofi vom Team Red Bull Bora Hansgrohe hat das Trikot des besten Jungprofis erobert. Mitentscheidend dafür, sein größter Mitkonkurrent, der Belgier Remco Evenepoel, hatte am Anstieg zum legendären Col du Tourmalet sichtbar Probleme und musste entkräftet aufgeben. Insgesamt fast 5000 Höhenmeter mussten die Rennfahrer bei der Berg- und Talfahrt durch die Pyrenäen heute bewältigen. Am Schlussanstieg nach Luchon-Super-Bannières attackierte der Däne Jonas Vingegaard. Nur der gesamtführende Tadej Pogacar und Florian Lipowitz konnten mitgehen. Den Tagessieg sicherte sich der Niederländer Thymen Arendsman vor Pogacar und Vingegaard. Florian Lipowitz wurde Fünfter und verbessert sich in der Gesamtwertung auf Platz 3 und dies als bester Jungprofi.
Es war super besonders, das weiße Trikot bei der Tour zu tragen. Ja, ich habe mich super gut gefühlt heute. Die Beine waren gut.
Und so wächst die Hoffnung für Florian Lipowitz, auch beim Finale in Paris auf dem Podium zu stehen.
Werfen wir noch einen Blick auf die Lottozahlen. Sie lauten 4, 6, 12, 35, 36, 40, die Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 20. Juli.
Sehr warme, feuchte und damit schwüle Luft ist zu uns gelangt. In ihr bilden sich auch noch in der ersten Nachthälfte vom Süden und Westen bis in die Mitte hier unter Schauer oder Gewitter, die kräftig sein können. Am Tag vom Osten bis in den Südosten Sonne, am Vormittag im Nordwesten ein paar Schauer, später dann vom Westen und Südwesten bis in die Mitte öfter Gewitter. Örtlich sind Unwetter möglich. In der Nacht 20 bis 12 Grad, am Tag 23 Grad in der Eifel bis 32 Grad in Franken. Am Montag im Osten immer wieder Schauer und Gewitter, stellenweise regnet es länger ergiebig, sonst ruhigeres Wetter, kühler, in der Nacht zu Dienstag im Nordosten intensive Regenfälle. Am Dienstag selbst Sonne, Wolken, vor allem im Norden ab und an Gewitterschauer, unbeständiges Wetter am Mittwoch.
In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni fragen wir um 23.15 Uhr nach Alltag und Sorgen von Juden in Deutschland, 75 Jahre nach Gründung des Zentralrates. Und wir berichten, wie Griechenland mit Flüchtlingen umgeht, von denen immer mehr über Libyen nach Kreta kommen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.